Jesus verstehen ist der Titel, unter dem ich auf www.verfassungsbitte.de die christliche Religion nach meinem Verständnis beschreibe, damit auch Menschen, die das bisher nicht konnten, Jesus als Erlöser verstehen können. In den nächsten 13 Minuten folgt die Aufnahme mit dem Titel Jesu wesentliche Hürden. Ich denke, die größten Schwierigkeiten, Jesu Lehre folgen zu können, gibt es bei den Geboten, werdet wie die Kinder und liebt eure Feinde. Menschen, die diesen Geboten nicht folgen können, möchte ich hier helfen zu verstehen, was sie bedeuten, warum sie erforderlich sind und wie man in die Lage kommt, sie erfüllen zu können. Bezüglich beiden genannten Geboten ist aber hilfreich, etwas über Seelenkränkungen zu wissen, die man heute als Psychotraumata bezeichnet. Ausführungen zu deren Folgen und Heilung stelle ich in einem ersten Abschnitt als Hürde der Seelenheilung voran. Unter dem Titel Jesu wesentliche Hürden folgen also drei Abschnitte. Die erste wesentliche Hürde: Seelenheilung. Eine seelische Kränkung wird heute bevorzugt psychische Verletzung oder Psychotrauma genannt. Was ich nachfolgend darüber sage, habe ich vom Münchner Psychologieprofessor Franz Ruppert gehört und ich hoffe, ihn richtig wiederzugeben. Wird die gesunde Psyche eines Menschen verletzt, also der Mensch psychisch traumatisiert, dann spaltet sich von der gesunden Psyche ein Traumaanteil und ein Überlebensanteil ab. Im Traumaanteil wird die schmerzhafte, dem Menschen unerträgliche Erinnerung an das verletzende Ereignis abgekapselt. Und im Überlebensanteil laufen unbewusst sogenannte Überlebensstrategien ab, die dafür sorgen, dass der Mensch nicht mehr an das unerträglich Schmerzhafte im Traumaanteil erinnert wird. Ein psychisches Trauma entsteht, wenn jemand so lange bzw. intensiv dem Gefühl ausgesetzt ist, nicht gewollt, nicht geliebt oder nicht geschützt zu sein, dass er es nicht erträgt. Unbewusst ablaufende Überlebensstrategien, auch Traumabewältigungsstrategien genannt, haben Verhaltensweisen zur Folge, die dem Betroffenen selbst oder auch anderen schaden können und so die Traumatisierung auch auf andere übertragen können. Sind dies die eigenen Kinder, so spricht man von einem transgenerationalen Psychotrauma. Ein Beispiel der Bewältigung durch Kompensation und Verdrängung ist folgendes. Angenommen, jemand hat in seiner Kindheit nicht genug Zuwendung bekommen, weil seine Eltern meinten, mit viel Arbeit der Familie zu mehr Wohlstand und Glück verhelfen zu können. Als Erwachsener kompensiert er möglicherweise seinen unterbewusst schwelenden Liebesmangel aus der Kindheit, indem er anstelle der fehlenden Liebe nach Erfolg im Beruf und hohem Einkommen strebt. Wenn diese Kompensation für ihn bereits Gewohnheit geworden ist, bevor er selbst Vater wird, dann kann es sogar passieren, dass er glaubt, seinen Kindern mit seinem hohen Einkommen etwas Gutes zu tun und dabei völlig verdrängt, dass er ihnen genau dasselbe antut wie seinerzeit seine Eltern ihm. Ohne ein weiteres Beispiel zu nennen, sei hier noch erwähnt, dass im Krieg Menschen massenhaft traumatisiert werden. Dies schädigt die betroffene Gesellschaft nachhaltig, weil im Krieg oft transgenerationale Psychotraumata entstehen. Bei Soldaten sogar häufig durch die Unerträglichkeit ihrer eigenen Kampfhandlungen. Solange ein Mensch psychisch traumatisiert ist und er sich dem nicht bewusst stellt, kann er das Trauma nicht verarbeiten und unterbewusste Überlebensstrategien stören sein Verhalten und letztlich auch seine natürliche Liebesfähigkeit gegenüber seinen Mitmenschen. Nur wer sich seine psychischen Verletzungen bewusst macht, kann sie verarbeiten und wieder zu einem gesunden Verhalten einschließlich ungestörter Liebesfähigkeit kommen. Dabei sollte man keinesfalls ausschließen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. insbesondere dann nicht, wenn zu vermuten ist, dass ein so schweres Psychotrauma vorliegt, dass der Betroffene es nicht verarbeiten kann und daran zerbricht, wenn es ins Bewusstsein gehoben wird. Auch das kann in seltenen Fällen vorkommen. Die zweite wesentliche Hürde: werdet wie die Kinder. Die Bibelstelle, welcher dieses Gebot zu entnehmen ist, ist Matthäus 18, 2 und 3. Und er rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie und sprach: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Gemeint sind wohl Kinder, deren Seele noch unverletzt so ist, wie sie von Gott geschaffen wurde. Denn diese Kinder müssten dann eigentlich auch sehr gut für Gottes Himmelreich geeignet sein. Wie sind Kinder mit unverletzter Seele? Lernt ein Kind gehen, so steht es immer wieder auf, wenn es hingefallen ist, bis es nicht mehr hinfällt. Lernt ein Kind sprechen, so ahmt es die Sprache seiner Eltern nach, auch wenn es anfangs nur die Sprachmelodie wahrnehmen und nachzuahmen versuchen kann, bevor es auch nur ein Wort wirklich versteht. Kinder lassen sich von Schwierigkeiten wie Fehlschlägen oder anfänglicher Unfähigkeit weder aufhalten noch verängstigen, weil sie Geduld mit sich selbst haben und ein unbeschädigtes Urvertrauen ins Leben. Wenn sie dann gehen und sprechen gelernt haben, gehen solch unverletzte Kinder unbeschwert, neugierig, offen und ehrlich durch die Welt und strahlen mit ihrem ganzen Wesen den Willen aus, der laut Franz Ruppert jedem Menschen innewohnt: Ich will leben, lieben und geliebt werden. Nach diesen Gedanken über die Eigenschaften unverletzter Kinder kann wohl jeder nachvollziehen: solche Kinder zu lieben und von ihnen geliebt zu werden, ist geradezu kinderleicht. Deshalb sind solche unverletzten Kinder bestens geeignet fürs Himmelreich. Und Menschen, die so werden wollen wie diese unverletzten Kinder, können sich natürlich an ihnen orientieren. Doch so werden können nur Menschen, die ihre Psychotraumata verarbeitet haben, weil ansonsten ihre natürliche Liebesfähigkeit gestört ist. Fazit: werden wie die Kinder erfordert, alle Psychotraumata verarbeitet zu haben. Die dritte wesentliche Hürde: liebt eure Feinde. Die Bibelstelle, welcher dieses Gebot zu entnehmen ist, ist Matthäus 5, Vers 43 und 44. Ihr habt gehört, dass gesagt ist: Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch: liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Und so weiter. Die meisten Menschen können sich wohl eher nicht vorstellen, wie das gehen soll, seine Feinde zu lieben und für die zu bitten, die einen verfolgen. Denjenigen möchte ich Folgendes ans Herz legen: das schädlich-feindliche Verhalten mancher Menschen zu hassen, also die Sünde zu hassen, ist völlig in Ordnung. Das heißt aber nicht, dass wir die uns feindlich gesinnten Menschen hassen müssen. Und wenn wir deren Verhalten nicht als böse ansehen, sondern als krank, dann wird klar, dass sie nicht zu bekämpfen, sondern ihnen zu helfen ist. Ich habe dieses für mich so formuliert: es gibt keine verachtenswerten Menschen, sondern nur bedauernswerte. Nach dem, was wir über Psychotraumata, also seelische Verletzungen, gehört haben, führen bei traumatisierten Menschen oft Überlebensstrategien zu unbewusstem, schädlichem Verhalten. Im Telegram-Kanal eines diesbezüglich kundigen Mitmenschen habe ich Folgendes gelesen: skrupelloses Machtstreben ist eine Traumabewältigungsstrategie und resultiert oftmals aus frühkindlichen Ohnmachts- und Minderwertigkeitserfahrungen. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen und stelle dazu ähnliche eigene Überlegungen an. Stell dir vor, du wärst als Kind eines Multimilliardärs auf die Welt gekommen. Ein solches Kind wird sehr wahrscheinlich schon im Kindergartenalter nicht einfach ganz natürlich mit anderen Kindern spielen. Weil es ja vor Entführungen beschützt werden muss, wird einem solchen Kind von klein auf vermittelt, dass andere, normale, nicht so reiche Menschen eine Gefahr sind. Ein solches Kind ist bedauernswert, denn in ihm schwelt unterbewusst ständig die Angst davor, sich frei unter den anderen zu bewegen, gleichzeitig aber auch die Sehnsucht danach, genau dies tun zu können. Dazu kommt noch ein ganz ähnliches Dilemma, wenn später ein Lebenspartner gesucht wird. Einerseits der Wunsch nach vertrauensvoller Zweisamkeit, andererseits aber immer auch eine gewisse Angst davor, nur wegen des Geldes gemocht zu werden. Solche und ähnliche seelische Dilemmata sind dauerhaft psychisch schmerzhaft und so zermürbend, dass sie zu Psychotraumata und damit verbundenen Traumabewältigungsstrategien führen. Das äußert sich tatsächlich oft so, dass der Milliardärssprössling sich als Erwachsener zur Verdrängung seiner emotionalen Probleme in das Streben flüchtet, seinen Reichtum zu mehren. Und das, obwohl ja eigentlich gerade dieser Reichtum seine traumatische Situation überhaupt erst verursacht hat. Es ist sogar denkbar, dass er den Schmerz, den ihm seine emotionale Isolation verursacht, dadurch loszuwerden versucht, dass er ihn anderen zufügt, indem er mittels seines Reichtums anderen das Gefühl gibt, isoliert zu sein. Ich denke, dieses Beispiel zeigt, dass jeder Mitgefühl für einen zuvor verachteten oder gehassten Menschen entwickeln kann, wenn er sich klar macht, dass auch der gehasste Mensch einmal ein unschuldiges Kind war, das nur durch psychische Verletzungen seelisch gekränkt wurde und erst dadurch unbewusst Strategien der Bewältigung entwickelt hat, die wiederum andere verletzen. Fazit: Liebe das ursprünglich unschuldige Kind in deinem Feind. Das ermöglicht ihm, selbst sein inneres unschuldiges Kind zu lieben und zu befreien und dazu seine Psychotraumata zu erkennen und zu verarbeiten und seine unsäglichen Bewältigungsstrategien zu bekennen und zu beenden. Übrigens, transgenerationale Psychotraumata, die durch die Vererbung obszönen Reichtums an die Kinder weitergegeben werden, sind durch Verschenken eines Großteils des Reichtums heilbar. Damit endet die Audiodatei mit dem Titel Jesu wesentliche Hürden.